Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg Simon Brommer als Spitzel des Landeskriminalamts Baden-Württemberg enttarnt. Zuvor hatte er 10 Monate lang zahlreiche linke und studentische Gruppen und Einzelpersonen ausgeforscht. Und genau ein Jahr nach der Enttarnung, also am 12. Dezember 2011, wurden die Personen, die vor Gericht gegen ihre Bespitzelung geklagt haben, darüber in Kenntnis gesetzt, dass Innenminister Reinhold Gall von der SPD die von der Heidelberger Polizeidirektion beantragte Sperrerklärung bezüglich der Klage gegen den Spitzeleinsatz unterzeichnet hat. Damit verhindert Gall also, dass Daten von der Heidelberger Polizei an das zuständige Verwaltungsgericht weitergeleitet werden. Ja, und jetzt zu dem Thema im neuen Jahr immer noch. Aktuell bin ich verbunden mit Dandl von der antifaschistischen Initiative Heidelberg, von Simon Brommer damals als eine der Zielpersonen genannt und hier bei Radio Dreieckland auch schon Interviewpartner zum Thema. Dandl. Ja, am 12.12. wurden die Personen in Kenntnis gesetzt, dass die Sperrerklärung unterzeichnet ist. Auf einer Podiumsdiskussion am 5. Dezember hatte Uli Skerl noch gesagt, er hätte das erste Mal von dieser Sperrerklärung gehört, was nicht richtig war, denn bei einem Radio Dreieckland-Interview wurde er schon auf diese angesprochen. Damals hat er angekündigt, er wolle sich dafür einsetzen, dass diese Sperrerklärung nicht unterzeichnet wird. Sie ist aber nun unterzeichnet und die betroffenen Personen haben jetzt ein paar neue Infos. Dandl, was kannst du dazu sagen?
Ja, also wie gesagt, wir wussten ja schon relativ früh, dass in der sogenannten 50. Kalenderwoche des Jahres, also das ist die Woche gewesen vom 12.12. bis zum 17.12., wahrscheinlich die Sperrerklärung beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe vorgelegt werden würde. Und so war es dann auch. Bei dieser Sperrerklärung war eine Begründung dabei und die war vom Landespolizeipräsidenten Professor Dr. Wolf Hammann unterschrieben. Und in dieser 19-seitigen Sperrerklärungsbegründung finden sich quasi alle Begründungszusammenhänge, die aus Polizei- und Landeskriminalamtssicht dazu geführt haben, diese Sperrerklärung tatsächlich zu verabschieden. Und übrig geblieben von dieser ganzen Akte ist jetzt letzten Endes nur eine verstümmelte und mit Schwärzung belegte Version der Einsatzanordnung, die von der Polizeidirektion Heidelberg nach Stuttgart gegangen ist und die jeweils dazugehörenden 4 Polizeiakten über die insgesamt 4 Ziel- und Kontaktpersonen. Und sonst haben wir nichts. Es fehlen also die 15 Einsatzberichte Simon Brommers und es fehlen vor allem auch die internen Polizeiberichte nach der Enttarnung. Und genau das sind die Sachen, die uns natürlich interessieren würden, weil da würde genau das drinstehen, was wir wissen müssten.
Was sind die Hauptargumente dafür, dass dem Gericht die Daten vorenthalten werden?
Es wird vor allem mit dem Begriff der Geheimhaltungsbedürftigkeit gearbeitet. Das heißt, es sind geheimhaltungsbedürftige Sachen, die da nicht preisgegeben werden sollen. Ja, das geht eben so weit, dass behauptet wird, ja, da könnten ja die in die Geschichte involvierten Polizeibeamtinnen irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Es könnte passieren, dass sich die Szene, die linke Szene, ein Bild von der Polizeiarbeit macht. In dem Zusammenhang ziemlich interessant, dass der Herr Professor Hamann ganz öffentlich und ganz ohne irgendwie die Hand vor den Mund zu nehmen, davon spricht, dass es eine Zusammenarbeit mit VE-Diensten, also verdeckte Ermittlerinnen-Diensten im Bundesland und im Ausland gibt. Also das war für uns natürlich auch sehr interessant, das aus dieser Begründung zu erfahren, dass es also eine europaweite Zusammenarbeit gibt. Wir wussten es zwar schon, aber dass es da so drinsteht, war für uns sehr interessant. Das sind all die Sachen, die dazu geführt haben, diese Sperrerklärung rauszugeben und sie auch und auch daran festzuhalten. Und das ist natürlich ein Skandal, weil damit beweist in dem Fall der Polizeiapparat nur, dass er sich eben nicht in die Karten gucken lassen will.
Die Begründung lässt aber also dann darauf deuten, dass, wie es auch schon einmal von Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen in Baden-Württemberg, angedeutet wurde, dass es relativ wahrscheinlich noch weitere verdeckte Ermittler, verdeckte Ermittlerinnen in baden-württembergischen Universitätsstädten gibt, oder?
Ja, also davon kann ausgegangen werden und wir können auch in Bezug auf Heidelberg davon ausgehen, weil Herr Fuchs, also der Leiter der Polizeidirektion Heidelberg, spricht in dem, was wir entziffern können, also in dieser verstümmelten Akte. Da stehen dann schon noch ein paar Sachen drin, die auch zu lesen sind. Und da verhaspelt er sich an einer Stelle und spricht sogar selbst von verdeckten Ermittlern, also im Plural, die hier eingesetzt waren. Und damit ist für uns eigentlich ganz klar, was wir auch immer schon lanciert haben in der Öffentlichkeit, dass es mehrere verdeckte Ermittler gab. Und dieser Hinweis auf die Zusammenarbeit zwischen den VE-Diensten, die deutet natürlich darauf hin, dass dort, wo Gewalt oder Gefahrenpotenzial vermutet wird, dass da auch solche Spitzel eingesetzt werden. Und da gilt es natürlich jetzt innerhalb der Klage und mit der Klage auch nochmal nachzuhaken.
Dabei hatte ja Uli Skerl auf der Podiumsdiskussion am 5. Dezember gesagt, es hätte nie mehr verdeckte Ermittler in Heidelberg als Simon Brommer gegeben.
Ja, gut, das sagt Herr Skerl und wir sind mittlerweile auch sehr enttäuscht von dem, wie Herr Skerl mit dieser ganzen Sache umgeht, wie überhaupt die Grünen auch hier vor Ort mit dieser Sache umgehen. Herr Skerl hat sich jetzt auch wieder nicht zu einem Interview ansprechen lassen, dass das Stadtmagazin Meier mit ihm zu dieser Sache führen wollte. Da hat er dann einfach gesagt, er sei gerade in irgendeiner Klausurtagung und habe keine Zeit, so wie wir das auch von ihm kennen. Das ist so die Haltung, die die Grünen dazu haben. Sie sind einfach mittlerweile Teil des Polizeiapparats und auch Teil dieser Politik. Und was wir bei der Podiumsdiskussion am 5.12. zum Beispiel noch nicht wussten, um auch das Thema Skerl dann eigentlich abzuhaken, ist, dass er einen Tag vorher der Rhein-Neckar-Zeitung ein Interview gegeben hat, in dem er dafür plädierte, doch in das Polizeigesetz von Baden-Württemberg die Klausel aufzunehmen, dass auf öffentlichen Plätzen kein Alkohol konsumiert werden darf. Das ist die Politik Skerls und ab da wissen wir, wohin auch die Reise mit Skerl gehen soll. Also er will dieses Polizeigesetz nicht in Angriff nehmen oder er will das nicht irgendwie revidieren oder in den Mülleimer kicken. Nein, er will es eigentlich noch perfekter und perfider ausgestalten.
Gehen wir zurück zum Fall Simon Brommer. Du hast die Rhein-Neckar-Zeitung angesprochen. In der Rhein-Neckar-Zeitung hat sich jetzt auch Bernd Fuchs, leitender Kriminaldirektor Heidelbergs, geäußert zum Fall Simon Brommer. Er hat in der Rhein-Neckar-Zeitung auf einen Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten verwiesen und angeblich hätte der den Fall Brommer rechtlich geprüft und nichts beanstandet. Im Gegenteil, er habe darauf verwiesen, dass der rechtsmäßig eingesetzte Beamte selbst in seinen Rechten massiv verletzt wurde. Simon Brommer also als Opfer und ein völlig legaler Polizeieinsatz.
Ja, das war natürlich, also zunächst mal überhaupt zu diesem Interview, das war unseres Erachtens das erste Mal, dass Herr Fuchs sich überhaupt so weit herabgelassen hat, etwas zu diesem Spitzelskandal zu sagen. Er hat ja weder vor dem Gemeinderat, wo er seinen Rechenschaftsbericht abzugeben hat über die Polizeiarbeit in Heidelberg, noch bei irgendwelchen Interviewanfragen jemals irgendetwas zu diesem Thema gesagt. Er verwies dann immer drauf, ja, da läuft doch jetzt eine Klage und ich kann aus diesen oder jenen Gründen nichts dazu sagen. Das war wirklich tatsächlich jetzt das erste Mal, wo er zumindest auf zwei Fragen zum Spitzelskandal antwortet. Wobei eben die erste Antwort, wie du es gerade schon angedeutet hast, eben sich auf den vorläufigen Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz bezieht. Und die zweite Antwort eben darauf, was denn Simon Brommer überhaupt tun sollte in der Szene. Und ja, die erste Antwort hat uns eigentlich genauso wie die zweite schockiert, auch wenn wir da nichts anderes erwartet hatten zum Thema Datenschutzbeauftragter. Der hat tatsächlich skandalöserweise in seinem Bericht von der Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes gesprochen. Und wir haben es auch nicht so wirklich verstanden, warum er sich da so hinter die Regierungs- oder Polizeiarbeit auch gestellt hat. Er sprach dann davon, dass es vor 20 Jahren ja einen ähnlich gelagerten Fall gab in Tübingen, aber da sei wirklich sehr viel falsch gemacht worden. Aber jetzt durch die Revision des Polizeigesetzes, durch die Einführung Ausführung der Paragraphen 20 und 22, die den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen regeln, sei das schon alles in Ordnung und vor allem sei darauf geachtet worden, bei diesem Einsatz eben die Ziel- und Kontaktpersonen gleich von Anfang an genau zu benennen, also bevor dann dieser Spitzel eingesetzt wird, sodass von Anfang an klar ist, worum es bei diesem Spitzeleinsatz gehen soll, nämlich um diese Ziel- und Kontaktpersonen quasi dingfest zu machen bei Straftaten, die sie dann irgendwann einmal begehen werden. Und dabei ist es eben egal, ob da noch 20, 50 oder 100 Leute eben in Mitleidenschaft gezogen werden. Also es war ein ziemlicher Skandal oder ist ein ziemlicher Skandal, dieser Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten. Aber genauso steht das da drin. Und vor allem hat er nochmal darauf insistiert, dass es wirklich sehr gemein von der Szene gewesen sei, also von der linken Szene, so viel Daten über Simon Brommer dann ins Netz zu stellen. Das ging ja wohl nicht, weil auch dieser Mensch habe Persönlichkeitsrechte.
Kommen wir nochmal zur Rechtsmäßigkeit des Einsatzes und zur zweiten Antwort in der Rhein-Neckar-Zeitung von Herrn Fuchs. Die Rhein-Neckar-Zeitung sagte dort, Tatsache ist doch aber, dass dieser Simon Brenner gar keine Straftaten aufgedeckt hat. Antwort von Herrn Fuchs war dann, das war auch nicht sein Auftrag. Verdeckte Ermittler dürfen aber nun mal nur eingesetzt werden zur Aufklärung von schweren Straftaten, von staatsgefährdenden Straftaten. Eigentlich äußert sich ja Herr Fuchs nun so, dass er selber sagt, der Einsatz war unrechtmäßig, oder?
Ja, also ich finde auch, da ist er ziemlich ehrlich so. Bei dieser oder in dieser Antwort, er ist auch oft ehrlich in dieser Einsatzanordnung, die wir da verstümmelt finden können in unserer Akte oder in meiner Akte. Ja, das ist eben das Problem bei diesem ganzen Einsatz. Herr Fuchs geht ja in der Akte noch weiter und sagt dann an einer Stelle, dass es der Polizei durch den Einsatz eben möglich werden sollte, Zitat, gegen sich bildende terroristische Vereinigungen rechtzeitig einzuschreiten. Also das muss man sich mal vorstellen, weil wir immer noch dieses Konstrukt haben, auch das wird dann in der zweiten Antwort auf die Rhein-Neckar-Zeitungsfrage nochmal deutlich, dass eben irgendwann mal Ende 2009 in irgendeiner alternativen WG in Kraichgau, also 53 Kilometer von Heidelberg entfernt, zufällig bei einer Hausdurchsuchung 7 Flaschen im Keller gefunden wurden, in denen brennbare Flüssigkeit drin war. Und das ist letzten Endes, ich habe es ja schon häufiger gesagt, dann auch bei Interviews immer wieder darauf Bezug genommen, das ist der Ausgangspunkt, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Dort wurden Mollys gefunden oder eben Gegenstände, die als Mollys einsetzbar gewesen wären. Und daraus hat eben der Staatsschutz in Heidelberg das Bedrohungsszenario kreiert, dass diese Mollys in Heidelberg oder sonst wie oder sonst wo zum Einsatz kommen könnten. Und weil es eben Leute in Heidelberg gibt, die wiederum zu dieser WG gute Kontakte haben, dass es eine Clique sei, eine Szene und von dieser Szene würde solch eine Bedrohung ausgehen und von dieser Szene könne man Straftaten mit erheblicher Bedeutung erwarten, dass eben ein Spitzel eingesetzt werden müsse. Das sind natürlich keine stichigen Kausalzusammenhänge, die da gezogen werden, aber so ist nun mal das Konstrukt und damit müssen wir umgehen. Dabei wird es auch bleiben. Sie haben nichts anderes. Sie werden immer wieder auf diesen Mollifund kommen. Sie werden immer wieder versuchen nachzuweisen, dass es irgendwelche Menschen in Heidelberg gibt, die der Antifa-Szene zuzuordnen sind, die Kontakt in den Kraichgau hatten. Ob sie es nun hatten oder nicht, spielt da keine Rolle. So wird das konstruiert und letzten Endes landen wir dann bei der terroristischen Vereinigung in Heidelberg.
Die linke Szene Heidelbergs und des Kraichgaus als kriminelle, wenn nicht sogar terroristische Vereinigung und dieser von die angesprochene Mollifund war übrigens relativ knapp vor dem ersten Erscheinen von Simon Brommer.
Genau, das geht schon aus zeitlichen Gründen nicht, ja.
Also es kann eigentlich nicht damit gerechnet werden, dass Simon Brommer erst danach praktisch den Einsatzbefehl erhalten hat. Dann vielleicht abschließend, ihr habt jetzt eine sehr gekürzte, geschwärzte Akte erhalten. Uli Skerl zeigte sich ein bisschen am Ende seines Lateins. Herr Gall lässt sich auch von Initiativen, zum Beispiel von der Heidelberger SPD, die auch verhindern wollte, dass der Sperrvermerk unterzeichnet wird, scheinbar nicht beeindrucken. Habt ihr noch Hoffnung oder was ist eure Taktik, um noch mehr Infos zu erhalten und um zu verhindern, dass es solche Einsätze auch in diesem Jahr jetzt weitergibt?
Ja, genau. Also was letzten Endes tatsächlich nicht passieren darf, dass dieser Einsatz im Nachhinein für rechtmäßig erklärt wird. Also das muss auf jeden Fall verhindert werden, weil ansonsten sind solche Einsätze jederzeit und überall möglich. Das muss also tatsächlich verhindert werden. Und uns bleibt da tatsächlich nur die Möglichkeit, vor die dafür ranziehbaren Gerichte zu gehen. Und das machen wir ja jetzt mit der Klage. Allerdings haben wir jetzt mehrere Probleme. Wir haben zum einen das Problem, wenn diese Sperrerklärung bestehen bleibt, dann müssen wir jetzt erstmal vor das Oberverwaltungsgericht in Mannheim ziehen. Wir müssen also diese Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe aussetzen, müssen dann vor das Oberverwaltungsgericht, und dieses Oberverwaltungsgericht entscheidet dann nur wiederum über die Rechtmäßigkeit dieser Sparerklärung, aber nicht in einer öffentlichen Verhandlung, sondern in einer nicht öffentlichen Verhandlung, in einem sogenannten In-Kamera-Verfahren. Und wenn die dann beschließen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dann haben wir das Problem, dass wir nur mit dieser verstümmelten Akte tatsächlich diesen Prozess führen können. Und mit dieser Akte kann natürlich auch das Verwaltungsgericht in Karlsruhe nicht viel anfangen. Deshalb müssen wir gucken, dass wir nochmal irgendwie die Unabhängigkeit der Gerichte da als Thema noch mit einbeziehen. Und wie weit wir da kommen, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen. Das zweite Problem ist, dass sie jetzt quasi meinen Fall von den anderen abkoppeln wollen. Also wir sind ja 7 Klägerinnen und sie wollen jetzt versuchen, mich als Zielperson quasi von den anderen abzuspalten, indem sie sagen, ja, die Zielperson, die kann schon klagen. Klar, da liegen ja auch knallharte Fakten vor irgendwie. Bei mir gibt es ja auch Gründe zu klagen, aber die 6 anderen, was wollen die eigentlich? Die sind unvermeidlich betroffene Personen und Kollateralschäden und bei denen nehmen wir vielleicht die Klage gar nicht an. Das ist das nächste Problem. Und das dritte Problem ist, dass wir jetzt beobachten in letzter Zeit, dass Menschen aus linken Zusammenhängen Briefchen erhalten, in dem Fall vom Landeskriminalamt Stuttgart, in denen drin steht, dass sie eben unvermeidlich Betroffene des Spitzeleinsatzes waren, also von einer sogenannten Datenerhebung. Und da steht dann nur drin, also nicht mal, es tut uns leid, sondern sie waren unvermeidlich betroffene Person und ihre Daten sind von einem Polizeispitzel, in dem Fall von Simon Brommer, eben weitergegeben worden. Das ist alles, was da drin steht. Und wir wissen jetzt von 6, 7 solcher Briefe. Und auch damit muss natürlich umgegangen werden, weil es kann ja nicht sein, dass Menschen einfach ausgeschnüffelt, belogen und ihre Daten weitergegeben werden, nur weil sie sich an falschen Orten aufhalten oder an vermeintlich falschen Orten. Also das kann es ja wirklich nicht sein, weil ein höheres Ziel darüber steht, nämlich an die Zielperson ranzukommen. Das sind so die Problemkreise und die Problemfelder, die wir zurzeit zu beackern haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir da irgendwie weiterkommen.
Also immer noch relativ wenig Infos. Der juristische und der politische Weg zur Aufklärung des Falls Simon Brommers, zur Aufklärung weiterer möglicher Einsätze von verdeckten Ermittlerinnen in Baden-Württemberg zum Beispiel wird weiter begangen. Soweit Dandl von der antifaschistischen Initiative Heidelberg, eine Zielperson von Simon Brommer und schon häufiger Interview. Partner von Radio Dreieckland zum Thema. Die Interviews sind auf der RDL-Homepage unter dem Tag Simon Brommer nachzuhören und dort gibt es auch noch zahlreiche weitere Beiträge rund um das Thema.